Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday, the finance and HR system for a changing world.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Ja, schönen guten Morgen und heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Fever Pitch Podcast, Norbert Nachtwey. Ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die ihn haben noch spielen sehen. Das werden nicht viele Zuhörer sein, aber er war einer der besten Fußballspieler in den 80er Jahren. Das muss man auch so deutlich mal sagen. Er hat jetzt ein Buch herausgebracht, Zwischen zwei Welten heißt es. Erschienen im Edelsports Verlag, kostet 22 Euro und darüber möchte ich mit Norbert Nachtwey sprechen. Guten Morgen, Herr Nachtwey.
Guten Morgen.
Ja, Sie haben ein Buch rausgebracht, 280 Seiten. Ihre Karriere haben Sie beendet Mitte der 90er Jahre. Wieso haben Sie das Buch jetzt rausgebracht?
Ja, ich könnte jetzt sagen, meine Frau hat mich gedrängt, gell? War Spaß. Nein, wir haben ja die Doku gemacht vor 3 Jahren. Und dann hat mich mein Autor dazu jetzt bewogen, warum soll man das nicht abrunden mit einer Biografie? Da ist nochmal alles intensiver drin und dann haben wir uns wirklich zusammengesetzt und das war eine ganz schöne Arbeit.
Ja, das denke ich mir. Was können die Leser denn erwarten von diesem Buch? Das ist ja auch eine Zeitreise, die Sie da anbieten.
Ja, natürlich. Erstmal nochmal kurz über den Osten, die Kindheit und so weiter und meine ganzen Stationen und sind natürlich auch ein paar Sachen drin, wo man schmunzeln kann, ja. Es ist nicht alles nur rein sportlich, sondern wir gehen da ein bisschen tiefer. Ich verrate dann auch so ein paar Sachen, wie es bei Bayern abgelaufen ist, neben dem Sportplatz und so weiter, aber jetzt nicht extrem gefährlich für irgendwelche Spieler, ja.
Es soll ja auch kein Enthüllungsbuch sein, sondern
nein.
Sie dürfen ja verweisen, 4-mal deutscher Meister gewesen, mit Bayern München den UEFA Cup gewonnen, mit Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger. Eine unglaublich erfolgreiche Reise, die Sie als Fußballspieler in Ihrer Karriere gemacht haben. Aber gleichzeitig, und deswegen heißt das Buch wahrscheinlich auch so, Zwischen zwei Welten, sind Sie ja der erste, zusammen mit Ihrem Kollegen Pahl, der erste Fußballer gewesen, der aus der DDR in den Westen geflüchtet ist. Was ich mich gefragt habe, schon damals übrigens, Sie waren ein sehr junger Mensch, in der U21 in der DDR gespielt, als Sie in Istanbul entschieden haben, ich möchte auf die andere Seite der Welt. Für unsere Zuhörer, damals gab es diesen eisernen Vorhang noch zwischen Ost und West. Wie viel Mut muss man dafür aufbringen, einen solchen Schritt zu tun?
Das Wichtigste ist, man darf nicht überlegen. Ich meine, allein hätte ich das sowieso nicht gemacht. Ich habe ja den Jürgen Pahl dabei gehabt oder er mich, sagen wir mal so, weil er hat ja an dem Vorabend einen Amerikaner kennengelernt nach dem Spiel und mit dem habe ich mich dann auch noch, da bin ich dazu gesellt, habe mich da unterhalten mit dem ein bisschen. Mein Englisch war ja bad, ja. Mhm. Jürgen konnte ganz gut Englisch. Und da bin einfach so ein bisschen mitgerudert, ja. Ja, weil ich hatte früher immer so die große Klappe, als wir die Bundesliga uns angeschaut haben. Und da haben wir gesagt, Mann, das ist die beste Liga der Welt. Können wir da mithalten, wenn wir mal die Möglichkeit hätten, da zu spielen? Das war die Grundidee. Und dann war es dann soweit. Und dann wollte ich letztendlich, obwohl ich ein sehr familiärer Typ eigentlich war oder bin, ich war gern zu Hause bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern auf dem Land, bin mit ins Boot draufgesprungen, weil ich vorher so die große Klappe hatte. Aber man darf nicht lange nachdenken, dann macht man das nicht. Man muss sich ganz schnell entscheiden und das haben wir dann auch gemacht und zack, mit dem Amerikaner getroffen und dann ging's ab.
Sie sind ja dann von Istanbul irgendwie in die Bundesrepublik gekommen, durften dann auch erstmal nicht weiter Fußball spielen. Wie hat die Familie denn darauf reagiert, dass Sie plötzlich weg waren? Sie waren wahrscheinlich aus Eigenschutz auch nicht informiert darüber, was Sie davor hatten, oder?
Nein, das konnte ich auch nicht machen. Das war natürlich Schockstarre, ist natürlich, meine Mutter ist natürlich die große Henne gewesen bei uns, die Familie zusammengehalten hat. Das konnte ich auf keinen Fall zu Hause auch nicht nur andeuten, sowas, ja. Mhm. Und ich habe es auch wirklich, ich habe immer eigentlich bis zum Schluss gehofft, dass der Jürgen sagt, ach komm, wir machen es doch nicht. Ja, da wäre mir ein Stein vom Herzen gefallen. Aber da ich vorher schon so die große Klappe hatte, dann bin ich mit aufgesprungen. Ja, die haben es von der Nachbarschaft erfahren und mussten damit leben. Ich habe natürlich versucht, so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen, brieflich oder dann, man konnte ja auch in unserem Ort auch telefonieren. Es gab so 3 Telefone. Mhm. Ja, das musste ich anmelden, hat natürlich die Staatssicherheit alles mitgekriegt, ist ja ganz klar. Aber es war uns egal. Einfach mal Hallo sagen. Und dann haben wir uns natürlich nach 4 Jahren, ging schneller als erwartet, beim Europapokalspiel mit Eintracht Frankfurt in Brünn getroffen. Das war dann wie eine Erlösung auch.
Wie oft hatten Sie denn Selbstzweifel? Man musste auch damit rechnen, dass Ihre Familie Repressalien dann...
Da darf man wirklich nicht drüber nachdenken. Aber Gott sei Dank ist das nicht so passiert. Da sind immer mal ein paar Drohungen gekommen und meine Eltern wurden zur Staatssicherheit mal eingeladen, sage ich mal. Da haben sie ein bisschen Angst gekriegt, aber es war sehr human. Mein Vater sollte ja in den Westen reisen, mich wieder zurückholen, hat er abgelehnt. Haben sie natürlich aus der SED entlassen. Das war natürlich ein herber Schlag. Nein, war ein bisschen Spaß.
Habe ich schon verstanden. Aber Sie durften ja, dann waren Sie im Westen, durften, ich glaube, fast 2 Jahre nicht Fußball spielen, weil das noch damals das internationale Recht war, wenn ich richtig informiert bin. Dann muss man ja die Zeit auch ein bisschen miteinander verbringen und warten, bis man ran darf. Ich will gar nicht aufwärmen, wie Herr Lorand damals.
Aber es war Spaß. Das war doch in Ordnung. Aber ja. es war halt so, es waren so 14, 15 Monate Sperre. Ich konnte aber bei den Amateuren spielen und die haben dritte Liga gespielt. Das war sehr hoch, Hessenliga. Ja, gegen erwachsene Männer. Hessen-Kassel war damals stark. Und wir haben bei den Profis mittrainiert. Und natürlich haben wir uns umgesehen. Frankfurt ist ja, naja, sehenswert. Und wir waren junge Burschen. Wir sind natürlich um die Häuser gezogen. Und der Thüler Lorand war natürlich in dem Hotel, wo wir am Anfang auch gewohnt haben. Und wenn wir dann mal von der nächtlichen Sause gekommen sind, hat er natürlich am Fenster geguckt und so ist das entstanden. Aber er wollte mich dann später nach Saloniki sogar holen.
Scheint ja von Ihren Qualitäten überzeugt gewesen zu sein. Sie hatten gesagt, Sie haben die Bundesliga ja nur aus dem Fernsehen erleben können. Jetzt waren Sie mit Bundesligaspielern auf dem Platz, haben dann irgendwann dann doch gegen Sie spielen können. Waren Sie dann eher enttäuscht oder bestätigt, was das Leistungsvermögen der Bundesliga betrifft, wenn man dann plötzlich mitmischen darf?
Nee, ich muss sagen, wir sind hier in Frankfurt sensationell gut aufgenommen worden. Und das waren die Koryphäen Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, beide Weltmeister. Bernd Nickel, dann kam Bruno Betzer dazu, Charlie Körbe, Bum Gunchar. Also das war eine Mannschaft, wo man eigentlich nur lernen konnte. Ja? Und es war, natürlich haben wir die physischen Voraussetzungen gehabt, weil wir haben in der DDR ja ist doppelt trainiert. Ich habe ja dann auch mal so ein bisschen aus Spaß gesagt, die ersten 2 Jahre habe ich nicht geschwitzt im Westen.
Weil sie eigentlich gut trainiert waren.
Wir waren durchtrainiert bis zum
Athletischen
her. Das war dann was Positives, ja. Aber dieses Individuelle und so weiter. In der DDR hieß es natürlich immer über das Kollektiv. Ja. Die Mischung macht es letztendlich aus. Aber dieses individuelle Training, das war dann im Westen dann doch ein bisschen anders. Und so ging das weiter. Ich war in Frankfurt eine starke Mannschaft. Wir sind nur kein Meister geworden, weil wir halt nicht diszipliniert genug waren. Ja.
Ja.
Wir waren so eine Hauke-Ruck-Mannschaft. Die Diva von Main.
Die Diva von Main damals schon, aber immerhin den UEFA Cup gewonnen. Das wollen wir nicht vergessen.
Sie und ein Jahr später Pokalsieger. Und wenn man außer bei Bayern München woanders auch Titel holt, sind die natürlich höher einzuschätzen.
Genau, dahin sind Sie ja dann gewechselt.
Ja.
Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? Also eigentlich hätten Sie ja Eintracht Frankfurt dankbar sein können und hätten da bleiben können. Aber dann haben Sie ja das Profisein ja auch mal entdeckt für sich, dass ein Wechsel dazugehört, wenn man sich auch wirtschaftlich verbessern möchte.
Es war der Paul Czernaj, der ja mit dem Thüler Lorand, da war er Co-Trainer damals, der kannte mich und der war ja dann in München und der hat mit dem Ole Hoeneß zusammengesessen, hat gesagt, wir brauchen neue Spieler, wer ist auf der Liste? Und dann hat mich der Uli angerufen. Und wenn man einmal nach München fährt und sich mit dem Uli trifft, hat man schon verloren.
dann ist man schon gewechselt. Sie waren ja auch relativ lange da, ich glaube 7 Jahre oder so.
Ich war 7 Jahre, hat noch ein Jahr Vertrag und dann habe ich aber dem Uli gesagt, du, ich sehe schon hier, es läuft ein bisschen komisch mit der Presse und so weiter, spiele ich gut, beurteilen sie mich normal, spiele ich normal, bin ich schlecht für die. Also nachdem ich die Position gewechselt habe, ich habe ja mal in der letzten Zeit Libero gespielt, Franz wollte mich in die Nationalmannschaft holen, ging aber nicht. Und dann bin ich wieder auf die Außenseite und dann konnte ich spielen, wie ich wollte. Und da habe ich es gemerkt. Und dann habe ich zum Uli gesagt, komm, wenn sich irgendwas ergibt, hau ich ab.
Ja, aber nicht ganz so schnell. Der Nationalmannschaft werden wir gleich auch nochmal kommen. Sie sind da 4-mal deutscher Meister geworden. Das heißt, in beiden Vereinen haben Sie Pokale gewonnen oder natürlich die Schale. Fühlt man sich dann mehr Eintracht Frankfurt verbunden oder Bayern München?
War ja am längsten in München und Bayern München war damals durch den Uli, das war mit Abstand der beste Verein. Ja, Frankfurt war eine super Mannschaft, wir hätten auch deutscher Meister werden können, wir waren fast besser als Bayern, aber es hatte halt in der Vereinsführung überhaupt nichts geklappt. Ja, das war das, die waren Amateure gegen Bayern München und das war der große Unterschied. Und ich, wenn Bayern und Frankfurt aufeinandertreffen, weil ich bin ich schon wieder über 20 Jahre in Frankfurt, ja, auch angestellt bei der Eintracht. Ja. Bin ich natürlich bin ich natürlich für die Eintracht, weil ich weiß, dass Bayern dieses Jahr sowieso wieder Meister wird.
Das ist ja eine schöne Prognose, kann ich Sie ja zitieren dann, wenn es dann.
Also ich bin auf Frankfurter Seite, aber Bayern wird Frankfurt braucht noch eine Zeit, bis er mal wieder die Meisterschale holen können, eventuell.
Ja, das ist ja das Unglaubliche, dass Eintracht Frankfurt es nie geschafft hat, in 60 Jahren Bundesliga überhaupt mal in dieser Zeit deutscher Meister zu werden. Das glaubt man ja so gar nicht.
Na, doch, einmal sind sie deutscher Meister geworden.
Ja, aber nicht in der Bundesliga.
In den 50er Jahren,
In den 50er Jahren.
Aber nicht genau. Bundesliga, stimmt, da war es.
Ja, genau.
Rudi!
Und das ist mein Hund. Hund darf bellen. Wir machen hier Live-Podcast.
Ja.
In den 80er Jahren gehörten Sie ja zu den besten Spielern im Mittelfeld mit Abwehrqualitäten, aber Sie durften ja aus regularischen Gründen nicht in der Nationalmannschaft spielen, in der BRD-Nationalmannschaft damals. Haben Sie das bereut irgendwie, dass Sie da nicht auch das Nationaltrikot tragen durften? Sie haben eben selbst gesagt, Franz Beckenbauer wollte Sie ja haben.
Ja, aber ich habe das schnell abgehakt, weil das waren halt die Regularien der FIFA oder UEFA, dass man, egal ob man die Jugendnationalmannschaft mal für ein Land gespielt hat, nicht für zwei Länder spielen kann. Mhm. Und damit war das Ding erledigt für mich. Und okay, ich habe so viel im Nachhinein erreicht, also habe ich mir gedacht, gut, Nationalmannschaft, wenn es nicht sein kann, dann ist es halt so. Und das habe ich schnell abgehakt. Da habe ich mich nicht geärgert.
Ja, ein weiterer Spieler aus der ehemaligen DDR, Lutz Eigendorf, ist ja auch in den Westen gegangen und ist unter mysteriösen Umständen umgekommen. Mhm. Was haben Sie damals gedacht? Hatten Sie plötzlich Angst, dass der lange Arm der Stasi auch nach innen greifen könnte?
Das hat er ja schon gemacht, aber wir waren so, was heißt gesund naiv, sage ich mal, weil wenn ich bei jedem Husten mich erschrocken hätte und so weiter, dann hätte ich nicht leben können. Dann hätte ich, ich kann ja nur das Beispiel Jörg Berger sagen, später dann abgehauen ist und der auch bei mir mal ein Vierteljahr gewohnt hat, der war hypernervös und alles drum und dran. Also es wäre kein Leben gewesen. Und Lutz Eigendorf, ich meine, das ist kein Grund, jemanden umzubringen. Der ist ja zu 99% ist er ja umgebracht worden von der Stasi. Er hat natürlich einen Fehler gemacht, das habe ich ihm auch gesagt. Der hat nur gegen die DDR geschossen, hat sich an Illustrierte verkauft, hat alle Zahlen aufgelegt, was er verdient hatte. Und er hat bei Dynamo Berlin gespielt, bei Mielke-Verein. Ja. Mhm. Und wenn mich jemand gefragt hat, warum, wieso, weshalb, wir haben immer nur sportliche Gründe genannt. Wir haben nie gegen die DDR irgendwas gesagt, ja. Aber auch aus voller Überzeugung, weil ich habe der DDR viel zu verdanken gehabt. Ich habe da eine sportliche Ausbildung genossen. Ich war auf der Sportschule, habe alle Nationalmannschaften durchlaufen. Und das sage ich ja auch in meiner Biografie, dass mir ging's gut. Ja? Mhm. Wir haben uns halt verlaufen in Istanbul. Abgekürzt.
Ja. auf Ihrem Buchtitel steht ja oben, die Stasi war schlimm, aber das Land habe ich geliebt. Ich nehme an, dass Sie mit Land auch die DDR meinen.
Das habe ich gemeint. Da, wo ich hergekommen bin, das steht auch in meiner Biografie, die ganze Kindheit. Ich komme ja aus Sangerhausen, da bin ich geboren, 10 Jahre da gelebt. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Mein großer Bruder oder meine große Schwester, die mussten sich um die Familie so ein bisschen kümmern. Wir haben quasi Schule und danach waren wir nur auf dem Sportplatz. Ja, das war so. Und am Abend habe ich dann meine Eltern gesehen. Das war eine sensationell schöne Kindheit. Und dann sind wir aufs Land gezogen zur Großmutter. Ach, mit 10 bis 19. Das war fantastisch.
Aber Sie haben ja für das Buch auch mal in Ihre Stasi-Akte geguckt. Ja. Jetzt für unsere Zuhörer, da wurde alles erfasst, was ein Mensch der DDR getan hat. Und an die Informationen ist man auch durch fragwürdige Methoden dann gekommen. Wie war das für Sie, als Sie durch Ihre Stasi-Akte geblättert haben? Da werden Sie ja Dinge erfahren haben, mit denen haben Sie nie gerechnet. Oder war das alles erwartbar?
Ich habe es eigentlich noch schlimmer erwartet, ja. Aber wir haben uns hier im Westen so bewegt, als ob wir nie was mit der Stasi zu tun gehabt hätten. Aber die haben uns beobachtet tatsächlich. Aber wir haben das total ignoriert. Und ich verstehe gar nicht, ich meine, es waren ein paar Auszüge in der Akte, wo sie wirklich schon die Strecke abgefahren sind. Ja, der Paketbote fährt gerade die Strecke mal schön ab, damit er das Paket heile nach Hause bringt, so ungefähr, ja. Mhm. Und dann viele Bilder bei mir im Haus drin, wo auch ein Schäferhund drin war. Also jetzt im Nachhinein haben die dann doch ganz schön intensiv nach uns gefahndet. Die haben uns beobachtet, wo wir gewohnt haben, alle Häuser und alle Autos fotografiert und Nummernschilder und von meiner Freundin, Ex-Frau und so weiter und alles. Das haben wir total ausgeblendet. Naivität, kann man dazu sagen, aber es hat uns nach vorne gebracht. Sonst hätte ich das nicht durchstehen können, ja.
Ich glaube, wenn Sie das damals schon gewusst hätten, dann hätten
Das haben wir nicht gewusst und komisch. Ja, ich weiß. Das wäre aber auch schlimm gewesen. Aber wir haben uns da überhaupt nicht interessiert. Und die hätten uns ja einfach eine Pille ins Glas werfen können abends, wenn wir in Frankfurt waren oder in Sachsenhausen oder irgendwo. Und dann wären wir am Alexanderplatz wieder aufgewacht. Ja, aber das haben sie letztendlich dann doch nicht gemacht. Und die Geschichte ging bis, also in München war es dann vorbei. Da haben sie gar nichts mehr gemacht.
Genau. Als dann die Wiedervereinigung kam, Ende der 80er Jahre und dann mit dem Vollzug Anfang der 90er Jahre, ist man dann emotional sehr involviert da oder war das ein Glücksgefühl oder war das eher, weil Sie ja auch eben sagten, Sie haben ja auch die DDR gemocht, was die DDR Ihnen sportlich ermöglicht hat. Ja. Wie geht man damit um, wenn man dann schon so lange im Westen ist und dann Zugang hat zu seinen alten Freunden und zur Familie?
Naja, das war natürlich ein Erlebnis. Das hat ja niemand erwartet, aber es hat sich angedeutet, die Demonstrationen in Leipzig und so weiter. Das hatte ich natürlich beobachtet. Ich habe ja in Frankreich zu dem Zeitpunkt gelebt und auch gespielt. Und ich meine, wir hatten ja vorher Kontakt. Ich habe ja mit Bayern auch nochmal Kontakt in Bratislava gehabt. Brieflich, telefonisch haben wir immer regelmäßig und die haben natürlich meine Karriere beobachtet und dann sind die Nachbarn gekommen, hast du den wieder kicken sehen und dann war, mein Vater war ja stolz, es war so ein ruhiger und die haben sich ja dann alle beruhigt. Die Mutter hatte gesagt, Hauptsache mir geht's gut. Ja. Mhm. Und das war natürlich ein Abenteuer, also ein Erlebnis. Ich habe ja gleich dann den Jürgen Pahl angerufen, der war zu dem Zeitpunkt in der Türkei auch wieder. Und der hat das noch gar nicht so richtig mitgekriegt gehabt. Und ich bin natürlich, erstmal habe ich meine ganze Familie nach Cannes geholt. Und dann bin ich auch im nächstbesten Augenblick, habe ich Polleben natürlich wieder besucht. Meine ganze Familie, den ganzen Ort. Ja, das war ein Erlebnis, ja.
Und wie war das?
Naja, da sind schon Tränen geflossen. Also das muss man wirklich sagen, ja. Und ein Stein vom Herzen gefallen und haben alle noch gelebt, meine Eltern haben noch gelebt und alles drum und dran und die haben das nochmal miterlebt. Das war schon schön.
Das war rechtzeitig noch, die Wiedervereinigung.
Das war rechtzeitig.
Die Eltern dann auch getroffen haben.
Ja.
Aber so in der Rückschau, wie denkt man heute so über die DDR-Zeit? Sie haben ja die Jugendzeit dort erlebt, dann aber die Stasi-Akte, wie man sie auch beobachtet hat, wie der Staat auch zusammengebrochen ist. es ist ja so in Deutschland auch eine gewisse Ostalgie zu beobachten.
Es gibt Ortschaften, die wissen noch gar nicht, dass die Mauer gefallen ist.
Ja. Wie denken Sie denn so rückblickend auf
DDR? Also ich habe das ja auch in meinem Buch gesagt. Also ich habe ja von der DDR nur Nutzen gezogen. Also ich habe mich wirklich sauwohl gefühlt. Das ist jetzt, dann sagen die meisten, warum bist du nicht drüben geblieben? Weil es halt ein Abenteuer war. Das war ein Abenteuer. Was halt schlecht war, man konnte die Welt nicht bereisen. Ansonsten haben sie versucht, die Bevölkerung ruhig zu halten. Es wurde ja Essen, Trinken gab es reichlich. Ja, Mieten waren billig, aber es ging so lange, wie der Russe geholfen hat, weil die Industrie und Wirtschaft gab es ja in dem Maß fast gar nicht mehr. Mhm. Ja, und als der Russe dann kollabiert ist, die Konflikte hatte innerrussisch, ist kein Geld mehr da gewesen und dann ist natürlich Leipzig aufgetreten, die Bevölkerung und so weiter und da hat sich das gewendet. Aber ich liebe das Land, das habe ich auch in der Biografie geschrieben und werde es auch immer lieben.
Ja. Was ich immer höre von Menschen, die im Osten groß geworden sind, dass wir hier im Westen, ich bin aus Aachen, den DDR-Fußball falsch einschätzen und nicht genügend würdigen. Würden Sie das auch so sagen vom Leistungsniveau zwischen beiden, weil Sie ja beide Seiten ja sehr gut kennengelernt haben?
Ach, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, das Interesse der Westdeutschen an DDR-Fußball war bestimmt nicht so groß wie andersrum. Wir haben ja nur vor der Klotze gesessen und haben Bundesliga geguckt. Ja, das weiß ich ja auch. Jeder Haushalt hat ja Westfernsehen geguckt und Bundesliga, weil wir haben uns danach immer unterhalten. Ja, aber Ostfußball war halt noch nicht so, im Westen wurde da gute Fußball gespielt. Wir haben uns ja auch immer gedacht, man, das sieht so gut aus, aber es war letztendlich wahrscheinlich die Kameraführung, weil in diesen Vergleichen, die dann häufiger zustande kamen zwischen westdeutschen und ostdeutschen Verein, ist es ja wirklich immer knapp zugegangen, das muss man ja sagen. Ja, ja auch abgesehen jetzt von 74, ja, von der WM.
Ja, und damit auch die jüngeren Zuhörer das mal wissen, auch ein DDR-Verein Magdeburg hat schon mal den Europapokal gewonnen. Natürlich. 1974, ja, ja. 1976 Olympiasieger, große Spieler hervorgebracht. Ich nenne es einfach mal nur Joachim Streich und Dixi Dörner. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Ja. Matthias Sammer ist dann der in beiden Nationalmannschaften spielen konnte. Das hat sich dann geschichtlich so gefügt. Ja. Gibt es denn in Ihrer Karriere einen Spieler, mit dem Sie sich besonders gut auf den Platz verstanden haben und vielleicht auch außerhalb des Platzes, mal abgesehen vielleicht von Jürgen Pfahl aus gegebenem Anlass?
Ach so, naja, gut, ich meine, wir waren, also mein bester Freund, mit dem ich jetzt auch neulich in Oberstdorf war, ist der Wolfgang Trapp. Mhm. Der hat früher bei Eintracht Frankfurt gespielt. Als ich gesperrt war, war er auch noch bei den Amateuren und Ronny Borchers, wir drei. Und dann sind wir ja zusammen in die erste
Mannschaft. Gott hab ihn selig, Ronny Borchers,
plötzlich verstorben. Ja, ist leider von uns gegangen. Wir sind dann zusammen in die erste Mannschaft gekommen und mit dem Wolfgang das ist mein bester Kumpel eigentlich, ja. Und vom Fußballerischen her in München war natürlich der Dieter Hoeneß, war eine Sensation. Den haben ja viele unterschätzt. An die Fußballer, kein Techniker und so weiter. Das war einer der wichtigsten Spieler für uns.
Hat ausreichend Tore gemacht, ne?
Nicht so nur auf dem Platz, sondern der war auch außerhalb ein feiner Kamerad.
Ja. Sie haben ja heute bei Eintracht Frankfurt, Sie haben es eben erwähnt, ja auch viel mit den Jugendspielern zu tun. Aus welchem Holz sind denn die jungen Spieler heute geschnitzt? Gehen die anders ran an den Sport, als Sie das vielleicht noch getan haben? Also man hört ja abenteuerliche Geschichten, wie früher Karrieren entstanden sind. Heute ist das ja alles etwas strukturierter, würde ich mal behaupten wollen.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja bei der Fußballschule mit dem Charlie Körbel schon 20 Jahre jetzt, ja. Das heißt, wir sind nicht mit dem Leistungszentrum zusammen. Mhm. Aber ich trainiere ja auch noch Walking Football, das heißt Fußball im Gehen. Das ist der Trend für ältere Leute,
die sich noch mal ein bisschen... Das ist eine Empfehlung an mich, habe ich jetzt verstanden.
Nein, Männer ab 50, 55 dürfen da mitmachen. Das sind Mitglieder von Eintracht Frankfurt und Frauen können jünger sein. Also ist gemischt. Mhm. Sie müssen auch nie Fußball gespielt haben. Mhm. Aber das ist der totale Trend, kommt von Amerika. Und da sehen wir immer, weil wir immer von 7:30 bis 9:00 trainieren, montags und mittwochs, und nebendran trainiert die Jugend, ja, und vom Leistungszentrum. Und es ist, man muss es wirklich so deutlich sagen, diese Spielervermittler, das ist ein Wahnsinn. Dieser ganze Rattenschwanz, die holen sich ja die Jugendlichen schon mit 7, 8, 9 Jahre und so weiter. Also es ist Fußball, es ist eine Industrie geworden. Eigentlich macht es keinen Spaß mehr.
Hatten Sie einen Spielerberater?
Nein. Hatte ich nicht. Aber das hat es früher auch nicht gegeben. Ganz wenige Leute, Spieler, die hatten einen Berater, aber ich habe keinen gehabt. Nein. Aber ich hatte schlecht Beratende in anderen Geschichten.
Aber würde ja bedeuten, wahrscheinlich hätten Sie bei Uli Hoeneß ein bisschen mehr rausholen können, wenn Sie einen Berater gehabt hätten. Ne?
Auch es war so eigentlich gut und war mehr als in Frankfurt, brauche ich ja nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Aber Uli hat mir gesagt, was ich verdienen kann, habe ich gesagt, mach mal.
Ja,
ich habe nicht groß so verhandelt, ne? Und so weiter. Da war ich nicht der Typ dazu, das habe ich auch nicht gemacht. Steht und fertig.
Bekommen Sie denn noch Einladungen vom FC Bayern? Weiß man Ihre Leistungen noch zu schätzen? Ja.
Ja. Ja. Wirklich immer, wenn ich was brauche, brauche ich nur anzurufen. Die schicken mir immer, gratulieren mir immer zum Geburtstag und einmal Bayern, immer Bayern. Ich gehöre immer zur Bayern-Familie. Es war natürlich auch eine schöne Zeit. Das war die erfolgreichste Zeit, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt bin ich wieder hier in Frankfurt. Das war quasi meine erste Station nach der DDR. Und das ist schon wie so eine Heimat jetzt, ja.
Sie haben ja auch bei AS Kann gespielt. Mhm. Und wenn ich dann richtig informiert bin, zusammen mit dem jungen Zinedine Zidane.
Ja, mit mir.
Wie war das damals mit ihm, ja?
Ja, der war ja da im Leistungszentrum, im Internat. Der war 16, 17 Jahre alt und dann kam er an und der war immer müde. Das war so, der war so schläfrig. Da hat man das noch nicht gesehen, dass er so eine Karriere macht. Der hat bei uns immer mal mittrainiert und das eine oder andere vielleicht mal auch mitgespielt, aber nicht so viel. Aber was wir immer mal zusammen gemacht haben, Freistöße geübt, da hat er schon mal, er hat sie immer angeschnitten und ich habe sie direkt reingeknallt, ja. Also gerade. Bei ihm waren die Bälle immer einen Bogen gehabt, ja.
Aber er ist damals schon aufgefallen, ja?
Ein Techniker, ja.
Ja.
Und als ich dann weg bin, habe ich natürlich das verfolgt. Dann ist er ja nach Bordeaux gewechselt. Bordeaux, Juventus Turin, Real Madrid. Und dann ist er ja zum Weltstar geworden, ja.
Welcher Fußballer gefällt Ihnen denn heute am besten?
Das ist immer ganz schwer zu sagen. Ich meine, hier in Frankfurt ist natürlich Marmoush, es ist natürlich eine Sensation, wie die spielen. Ein Konterfußball. Und mit seinem Partner, ja, ich sage immer Etikett, aber Eki Tike, ja.
Ja.
Immer schwierig, die Namen auszusprechen heutzutage. Die spielen schon einen klasse Konterfußball. Fußball hat sich wieder verbessert. Ich war mal eine ganze Zeit, war ich mal wirklich enttäuscht auf die Spiele, bis auf Leverkusen, die das ja im letzten Jahr sensationell gemacht haben. Und jetzt auch noch vom Spielerischen her, die lassen sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ja, und die machen, als ob sie das angemeldet haben beim DFB, dass sie ihre Tore erst in der Nachspielzeit machen. Ja. Aber die behalten die Nerven. Es hat sich aber jetzt wieder ein bisschen gebessert. Und ich gucke zu Hause Fußball. Ich gehe ganz selten ins Stadion. Und wenn es mir ein Spiel nicht gefällt, dann gucke ich vielleicht Rosenheim-Cops oder irgend sowas.
Wann gefällt Ihnen denn ein Fußballspiel? Wenn es besonders spannend ist oder wenn es taktisch besonders geprägt ist oder erkennen?
Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist diese, wo sie angefangen haben, das hat sich auch auf die Jugend übertragen, so viel mit dem Torwart zu spielen. Mhm. Ja, das gefällt mir nicht. Schnell nach hinten, okay, und dann diese Flügel wechseln, die Seiten wechseln. Ich bin derjenige, ich möchte, dass man über Außen spielt, 1 gegen 1 die Außenstürmer zur Grundlinie reinflanken und in der Mitte muss es Luftkämpfe geben, ja. Mhm. Und die haben ja jetzt seit einigen Jahren, die wollen die Bälle ins Tor tragen. Mhm. Und was ich jetzt wieder mal, Gott sei Dank gesehen habe, es werden auch mal wieder Tore gemacht von 25 Metern, mal schöne Schüsse, aber das wollen doch die Leute sehen, ja.
Ihr Buch ist ja gerade, wie heißt Ihr Hund, mit dem Sie dann gelegentlich mal spazieren gehen und den wir gerade im Hintergrund hören?
Ja.
Wie heißt Ihr Hund?
Das ist der Rudi, das ist ein Dackel. Im Moment hört er sich an wie ein Rottweiler.
Ja, ja. Sie sind ja gerade überall eingeladen und viele Interviews, um Ihr Buch auch zu promoten. Es gibt großes Interesse. Sie waren auch tatsächlich im River Café, um über das Buch zu sprechen. Sind Sie überrascht von dem Interesse an Ihrer Karriere?
Jetzt, ich bin überrascht. Ich habe einfach mal mitgemacht. Aber die Doku, die ist ja auch eigentlich sehr gut gelaufen. Mhm. Ja, weil die Mischung macht's ja. Ich meine, ich spreche auch über mein Geburtsland, was ich sehr liebe. Das habe ich mehrmals schon gesagt. Ich fahre auch gern rüber. Früher durfte ich nicht. Und jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit, obwohl ich Rentner bin. Aber meine Geschwister ist alles noch drüben, leben noch. Die besuche ich dann immer mal gern. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, Sie haben erzählt, dass Sie es gerne aufgeschrieben haben und gerne für das Buch auch Promotion machen, weil Ihre Dokumentation auch so gut gelaufen
ist. Ja, weil alles zusammenhängt. Die Stasi-Akten, was viele Leute interessiert, die Flucht natürlich, dann die Überwachung mit der Stasi, die Erfolge, dann hat ja irgendeiner, der Matthias hat rausgefunden, ich bin der erfolgreichste Ostspieler, was die Bundesliga anbetrifft. Habe ich die
ist
meisten.
Das so, ja?
Ja, das ist so. Der Toni Kroos hat ja seine Titel in Madrid geholt.
Das stimmt. Und ich glaube, er ist auch so geboren, da weiß man gar nicht, ob man ihn wirklich noch als Ostfußballer bezeichnen kann. Nur
Ach, weil du, aber Greifswald.
Ja, Greifswald ja schon, ja.
Ja. Ja, aber er war ja auch mal kurz in München, aber das hat er nicht durchgestanden. Aber er hat seine Titel in Spanien geholt. Und hier in der Bundesliga habe ich die meisten.
Ah, das ist
das kam noch dazu. Also Flucht, Stasi, DDR-Fußballer, Vergleiche, Leben und so weiter. Es war schon turbulent.
Genau. Und wer sich da interessiert für die Karriere und das Leben von Norbert Nachtwey, Zwischen zwei Welten heißt sein Buch, meine deutsch-deutsche Fußballgeschichte im Untertitel. 22 € kostet das Buch, kann ich sehr empfehlen bei Edelsports. Ich würde das Buch nicht empfehlen, wenn ich nicht von Herzen meinen würde. Das, so kennt man mich dann auch. Herr Nachtwey, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und
gerne.
Stabile Gesundheit. Tschüss.
Ciao.
Hey, du bist NFL-Fan? Dann bist du im Football-Wohnzimmer genau richtig. Unser Podcast fokussiert sich auf detaillierte Spielanalysen und das aktuelle Geschehen rund um American Football und die NFL.
Das Football-Wohnzimmer ist der umfangreichste NFL-Podcast im deutschsprachigen Raum.
Uns gibt es jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu hören. Also verpasst keine Folge mehr und sei Gast im Football-Wohnzimmer von Fokus.
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 Football.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.